Eine neue Ausgabe der Sendung Steh auf Menschen. Heute wieder. Es begrüßen Sie wie immer Rainer Perle und
Marianne Hengel.
Ja, und Marianne, du hast uns heute wieder einen ganz besonderen Gast mitgebracht.
Ja, ich habe mir gedacht, weil es so viele Blasmusikantinnen und Blasmusikanten gibt in Tirol, habe ich einen ganz großen Musiker an meiner Seite, den Matthias Rauch. Und der hat uns eine wahnsinnige Geschichte zum Erzählen.
Hallo Matthias.
Hallo, grüß dich Marianne, grüß dich Rainer. Ich bin selber ganz aufgewühlt, nur weil es mich freut. Ich habe vorher schon viel über die Marianne erfahren dürfen und Rainer kennt man natürlich auch als Tiroler. Und mich freut es, dass ich bei dieser, ich möchte sagen, außergewöhnlichen Sendung dabei sein darf und danke für die Einladung. Und was die Geschichte dann bringt, das werden wir dann hören, oder?
Genau, so ist es. Ja, und hören, das ist eh schon ein Stichwort, nur für die Blasmusikfreunde. Eine Polka gibt es, die kennt jeder. Böhmische Liebe von Matthias Rauch, da hören wir jetzt ganz kurz rein. Ja, nur ein paar Takte jetzt einmal, böhmische Liebe, aber ich kann jetzt schon versprechen, am Schluss hören wir natürlich das ganze Stück. Marianne, du hast bereits angekündigt, da ist eine ganz besondere Lebensgeschichte dahinter bei Matthias.
Was mich beeindruckt hat, Matthias, du warst ein Talent, das hat man bald einmal entdeckt, dein Lehrer hat es entdeckt und man hat dich überall herumgereicht als Solist und überall als großen Star und wie dich das belastet hat, das hat mich sehr nachdenklich gestimmt.
Mhm. Ein Talent, so schön wie das klingt, weil es heißt ja, man muss sehr vorsichtig mit diesen Talenten umgehen, man kennt das ja auch aus dem Skisport oder ebenfalls auch in der Musik. Und mir ist das ja lange nicht bewusst geworden, eigentlich dann erst, wo wir dann später wahrscheinlich drauf zu reden kommen, auf meine Krankheit, wo ich das dann einmal alles aufgearbeitet habe, wo mir dann eigentlich bewusst worden ist, wie groß diese Belastung eigentlich in meinen Kindheitsjahren war, wo man das einfach im Unterbewusstsein aufnimmt und aufsaugt, bis das irgendwann einmal der Moment kommt, wo das dann irgendwie raus muss, egal ob es jetzt eine Krankheit oder irgendein anderes Erlebnis wahrscheinlich ist, das kann ich jetzt auch nicht beurteilen. Bei mir war es so und dann habe ich auch schon gemerkt, dass ich eigentlich mit diesem Talent so gut wie gar nicht umgehen habe können, weil du wärst dann eben umeinander geschützt, so wie man sagen, von da in das und da in das und da und gefallen dann sich eigentlich deine Mitbeteiligten am meisten, außer du selber und das bringt man als Kind oder Jugendlicher halt vielleicht nicht so über die Leber zu sagen, halt, stopp, ich mag jetzt nicht mehr, weil eben im Hintergrund ein Instrument gesponsert wird für die Eltern und das, das kennt man ja. Das klingt jetzt blöd, wenn man das so sagt, weil ja jeder ist stolz auf seine Talente, wenn es jetzt auch in der Familie oder Bekanntschaft geht. Aber es ist ein sehr gefährliches Thema, ja. Das habe ich bei Leib und Seele spüren können, ja.
Man muss jetzt dazu sagen, wenn man von Talent spricht, der Matthias Rauch, der hat mit 9 Jahren ein Instrument erlernt, das er wahrscheinlich größer war als er selbst zu dem Zeitpunkt, nämlich die Tuba und hat mit 13 Jahren das goldene Leistungsabzeichen gemacht. Wurde dadurch immer wieder als Solist eingesetzt, dauernd dort eben der kleine Bub, der so viel kann und der die Tuba so super beherrscht, hat dann später gegen den Willen seiner Eltern auch ein Studium in München begonnen, hat dann Talentewettbewerb beim ARD gewonnen, ist dann nach Chicago gekommen zum Auslandsstudium, hat auf den besten Orchesterbühnen der Welt gespielt, also hat eine Traum- und eine Bilderbuchkarriere hingelegt, bis dann eben der Krebs zugeschlagen hat, Kieferkrebs, und der hat alles eigentlich zerstört. Die Musikerkarriere, die Familie ist zerbrochen, an sich selbst zerbrochen. Aber das alles werden wir im Laufe dieser Sendung noch genauer hören. Matthias Rauch besucht uns heute in der Sendung Steh auf Menschen. Bekannt bei allen Blasmusikfans, aber auch ein Begriff in der klassischen Musik, hat bei den Wiener Philharmonikern gespielt und bei vielen weiteren großen europäischen Orchestern. Eine Bilderbuchkarriere, würde man auf den ersten Blick sagen. Eine Karriere, die durch die Diagnose Kieferkrebs plötzlich ein abruptes Ende gefunden hat. Bevor wir aber auf den Wendepunkt in diesem Leben zu sprechen kommen, gehen wir mal ganz kurz zurück zum Beginn dieser Karriere.
Dein größter Traum wäre es gewesen, Konditor zu werden. Die Eltern waren da nicht ganz einverstanden. Du wolltest zur Musikakademie nach München gehen. Auch das war nicht so einfach für die Familie. Das hat dich sehr traurig gemacht.
Ja, in meinem tiefsten Inneren damals schon. Ja, Konditor ist zu Hause dann nicht so gut angekommen. Was merkst du, wie Kuchen backen und brauche keiner. nicht so. Dann ist eben diese Metzgerkarriere dann eingeschlagen worden als Metzgerlehrling. Das, was mir ja dann auch gefallen hat und ich im Nachhinein auch sehr, sehr dankbar bin, dass man so eine Lehre macht. Das waren noch andere Zeiten, glaube ich, wie jetzt. Das Anpacken, das war mir ja von daheim auch schon gewöhnt und das ganz speziell in dem Beruf. Und das hat mir dann im Nachhinein natürlich auch geholfen, vielleicht über die Krankheit, dass man zart war und das geht schon und das muss jetzt sein.
Man muss ja sagen, du bist in einer Bauernfamilie aufgewachsen im Zillertal. Deine Geschwister waren noch ein Stück älter.
Ich bin ein Nachtziegler, ja.
Nesthäkchen.
Ja, kann man sagen.
Dieses Metzgerlernen statt Konditor hat es jetzt bei der Musik auch schon wieder gespiegelt, dass du eigentlich ein Instrument lernen hast müssen, obwohl es nicht wollen hast?
Nein, wir sind in einer Tourismusgegend, also mitten im Tourismusland aufgewachsen, also in der Hochburg Zillertal. Die Mama und der Papa, die haben natürlich auch mit dem ihre Existenz aufgebaut. Deswegen war bei uns immer nur unsere Kindheit mit die Fremden, wie wir sagen, verbunden. Also es waren immer Gäste im Haus. Wir sind dann auch, wenn die Stammgäste kommen, dann muss man halt wieder 2 oder 3 Wochen in der Kellerstube schlafen und das war aber normal zu der Zeit. Und wie es auch normal war, hat einfach das Instrument dazu gehört. Also ich habe Steirische gelernt als Kind, ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern. Aber dann hat es aber auch geheißen, heute haben die Fremden da und heute wird gespielt. Deswegen hat man das da jetzt nicht so empfunden, als dass das lästig war. Man hat natürlich auch wahrscheinlich das ein oder andere Taschengeld oder Eis einmal gekriegt und mit 9 Jahren ist halt dann die Tuba dazugekommen.
Ja, und auf der Tuba warst du so gut, dass du nach der Metzgerlehre gegen den Willen der Eltern ein Studium in München begonnen hast und beim Talentebewerb beim ARD diesen gewonnen hast. Der Preis, ein Auslandsstudium in Chicago.
Plötzlich die große Welt, die dich gerufen hat mit deinem Talent. Wie ist dir da gegangen, Matthias?
Heute kann ich es ja sagen, dazu mal habe ich es nicht zugeben. Mir ist brutal schlecht gegangen, weil ich mit meinem Schulenglisch aus Hauptschule und was man da halt mitkriegt, war unheimlich schwer, das zu überstehen, weil ich wollte jeden Tag wieder heim. Ich habe mich mit der U-Bahn im Verfahren, ich habe Verständigungsprobleme gehabt, habe mir auch sehr schwer getan, einen Anschluss zu finden zu anderen. Es waren in der Zeit dann noch keine Europäer in meinem Bekanntenkreis. Ich habe zwischendurch mit der Mama telefoniert, haben wir ausgemacht, einmal die Woche melde mich und habe natürlich gesagt, mir geht's super, alles perfekt und super, den Hörer aufgelegt und danach habe ich wieder geweint wie ein kleiner Bub, weil ich einfach so Heimweh gehabt habe und weil ich mir ja eigentlich nicht zu helfen gewusst habe, kein Geld, dann musst du einmal die Kreise finden, wo du Jobs kriegst, dass dein Studium und deine Schlafmöglichkeit dann irgendwie einmal gesichert ist.
Was ist da alles passiert in Chicago?
Ja, der erste große Traum ist einmal in Erfüllung gegangen, dass ich bei meinem nach wie vor größten Vorbild dieses Auslandsstudium machen durfte beim Arnold Jacobs. Da kommt man normalerweise nicht hin und niemals im Leben hätte man da eine Chance. Das ist mir halt dann wieder durch mein Talent, das werden wir dann halt noch öfter hören, ist mir das eben geebnet worden. Aber dass man sich für das Talent bedankt, das ist ja in dieser Zeit noch nicht. Das geht wie in Trance. Das Studium, dann da Wettbewerb. Auf einmal ist man einfach in einer Liga. Andere müssen stundenlang üben oder andere schaffen das mit 30 oder nicht, was ich mit 20 Jahren geschafft habe. Ich habe es aber selber nicht so empfunden oder nicht so wahrgenommen. Deswegen Talent zum Verhängnis werden, das will ich damit zum Ausdruck bringen. Dieses Auslandsstudium hat mich natürlich dann auch wieder gepusht, medial und so. Ich war dann wirklich so in den höchsten Kreisen bekannt für meine B-Tuba. Dann haben sie mir im Ibrol eingeladen, Ibrol geholt und dann ist einfach dieser Kindheitstraum, was man dann hat, ich möchte irgendwann einmal in ein großes Orchester, der ist dann schlagartig in Erfüllung gegangen, ja.
Also alles läuft wie am Schnürchen. Aus dem Zillertaler Metzgergesellen wird ein internationaler Musikstar der Klassik auf allen großen Bühnen. Doch allzu lange währt die Freude leider nicht. Es dauert gar nicht lange, da kommt der Schock.
Hast du das gespürt? Hast du Schmerzen gehabt? Wie wurde dieser Krebs entdeckt?
Also Schmerzen bis dahin gar keine. Ich muss da auch wieder vorausschicken. Ich habe von zu Hause aus, also von meiner Mama Seite aus, so sehr gute Zähne gekriegt, Gott sei Dank. Und mir ist ja bis zu diesem Zeitpunkt weder ein Schmerzen, noch sonst irgendwie aufgefallen. Ich bin von einer einwöchigen Tournee zurückgekommen. Wir waren am Vortag noch in London, haben da gespielt, sind dann zurückgeflogen nach Berlin. Und dann haben wir noch vom Orchester aus müssen Zahnabdrücke immer machen, weil es eine Versicherung quasi. Wir haben immer unser Döschen mitgehabt, mit unserem Abdruck sollte was passieren. Und das haben wir 2-mal im Jahr machen müssen. Und dann haben wir im Register, also die Posaunenkollegen und Trompeterkollegen, haben noch gesagt, jetzt machen wir dann schnell den lästigen Abdruck. Und innerhalb von einem halben Jahr hat sich dann meine Gesundheitswelt dann komplett um 360 Grad gedreht. Dieses Röntgenbild, das sehe ich jetzt heute noch, wo der da rausgekommen ist, auch in der Meinung, dass ja eh wieder nichts fehlt. Und das war dann, so wie man halt ein Röntgenbild kennt, das war dann wirklich weiß, schwarz, weiß, also in dem Verlauf von dem Knochen. Also dann geratet man halt in eine gewisse Trance, weil man das auch gar nicht so versteht, was man ist, und lässt es dann einfach über sich ergehen.
Matthias, wie alt warst du da?
Genau, 30 Jahre alt.
Ja, und auch wenn du es zu diesem Zeitpunkt nicht wahrhaben wolltest, das Karriereende, das stand ja unmittelbar bevor. Und wie es weitergegangen ist mit dem Matthias Rauch, das erzählt uns gleich selbst. Matthias Rauch, wir haben bereits darüber gesprochen, über deine Karriere vom musikalischen Talent, über den Gewinn eines Talentewettbewerbs bei der ARD, über dein Auslandsstudium in Chicago, darüber, dass mit den Engagements bei klassischen Orchestern in ganz Europa ein Traum in Erfüllung gegangen ist und dann eben der große Schock bei einem routinemäßigen Zahnabdruck für die Versicherung von Tourneemusikern hat sich herausgestellt, Kieferkrebs.
Und du hast erzählt, dass die Klinik was Grauenvolles vorgehabt hätte mit dir, Kieferspaltung, und du hast dir das aber nicht machen lassen.
Ja, ich war dann ganz in einer verzwickten Lage eigentlich, weil ich wollte heim, weil da Urlaubzeit war, und die haben dann gesagt, ja, entweder das alles in Berlin machen, dann habe ich gesagt, nein, ich fliege heim, Innsbruck, das ist in meiner Heimat, das war mir dann wichtig. Und dann hat es diese Möglichkeit dann gegeben zur Kieferspaltung, und das habe ich mir dann angeschaut, und dann bin ich mit dem eigentlich überhaupt nicht klargekommen, weil das eine endgültige Durchtrennung dieses Hauptnerves dann gewesen wäre. Dann habe ich eben gesagt, ich habe mir es dazu mal leisten können, gesagt, wenn es irgendwo auf dieser Welt eine Möglichkeit gibt, dann lasse ich mir das anders machen, soll es das geben. Und dann hat es geheißen, ja, dann auf eigene Verantwortung. Sie wissen jetzt mal so quasi nichts, dass das anders zu lösen wäre. Und das habe ich dann durch meinen Sturschädel durchgesetzt, dass ich selber recherchieren angefangen habe. Und dann wieder durch die Musik, das ist mir dann wieder zugute gekommen, weil Jahre davor hat man auf einer 40er-Feier von ganz einem bekannten Chirurgen, wo das war ja für uns nur ein Job. Mhm. Man hat halt dann gewusst, ja, das ist ein Chirurg und macht irgendwas mit Knochen, Kiefer, keine Ahnung. Und der hat uns halt dann, wie man halt so in der Gesellschaft dann redet, hat uns zum Abschluss alle Visitenkarten gegeben und hat gesagt, wenn ihr mal was braucht, dann ruft es mir an. Aber eigentlich als Gag oder als Spaß, wie man halt, wir haben den ja danach nie mehr gesehen, den Menschen. Und da ist mir dann irgendwann einmal eingefallen, man gedacht, jetzt war ernst bei der Sache. Aber ich habe das Kartel nicht mehr gehabt, habe dann über Kollegen recherchiert, und die haben mir dann sehr geholfen, dass man da über Umwege dann zu diesem Professor einen Weg hingefunden hat. Und der hat mir das dann angeschaut, und das war dann der erste und auch der einzige, was mir dann die Hand auf die Schulter gelegt hat und gesagt hat, er macht's mal. Ab dem Moment habe ich dann hoffen angefangen, weil es gut getan hat. Der hat mir einfach gut zugeredet.
Und nein, von der Operation her nicht das Gleiche, sondern nein, was anders, gell?
Der hat es dann anders gelöst, eben, dass diese Nervendurchtrennung nicht zustande gekommen ist. Die Operation, warum das schlimmer, das habe ich davor gewusst, weil das einfach komplizierter war, das so zu machen. Ich habe jetzt genau 4,5 cm Titan in meinem rechten Unterkiefer. Und das hat 3 Jahre gedauert, bis das meine Blockade dann gelöst worden ist. Aber auf das können wir vielleicht noch. Bei mir war einfach der Hass, der Frust viel zu groß, dann ab dieser Diagnose dann eigentlich, wo ich nicht damit klargekommen bin, dass ich das genau in meinem Kiefer, also Werkzeug, was ich ja tagtäglich brauche, habe. Weil ein Fußballer ist auch schlimm, wenn der beim Fuß was hat. Also überall anders am Körper quasi wäre es gegangen, aber jetzt ausgerechnet da. Und das hat mich in eine ganz, ganz tiefe Depression eigentlich gestürzt und in einen Frust, in einen Hass. Ich habe dann sofort meine ganzen Instrumente verschwinden lassen. Ich habe keine Musik mehr gehört, kein Radio. Alles, was mit Musik zu tun gehabt hat, habe ich von mir weggedrängt. Ja.
Also es war nicht nur ein schwarzer Tag, es waren schwarze Jahre, die dem Matthias mit der Diagnose bevorgestanden sind. Ja, und über diese Zeit und wie er es aus dieser Zeit auch wieder herausgeschafft hat, reden wir auch noch. Matthias Rauch, du hast uns vorhin erzählt von der Diagnose, Tumor im Bereich Kiefer, rechts unten. Du hast auch ganz kurz angesprochen, der Nerv wäre bei der herkömmlichen konventionellen Methode durchtrennt worden. Was hätte denn das bedeutet für dich?
Hat in dem Fall geheißen, halbseitige Gesichtslähmung, riesen Narben im Gesicht, Knochenersatz irgendwo aus der Hüfte. Also eine eigentlich jahrelange Prozedur, das haben sie mir ja schon erklärt, das mit dem muss ich mich dann abfinden. Und ja, Gott sei Dank hat es die andere Möglichkeit gegeben. Das war vielleicht auch nicht ganz fein, weil ich habe dann nach dieser Operation eben eine halbseitige Gesichtslähmung mit mir herumgeschleppt, was natürlich auch durch meinen Status dazu mal, weil die halt viele Leute kennen und so, dann noch irgendwie in den Hass oder halt in den Frust getrieben hat, weil ich mich nicht mehr unter die Leute getraut habe. Ne?
Ist da viel aufgebrochen auch von der Kindheit, was nicht verarbeitet worden ist? Oder wie ist der Hass eigentlich entstanden? Weil der entsteht ja nicht von heute auf morgen. Man hat den Hass auf den Krebs, dass man ausgerechnet das am Kiefer bekommt. Ja. Vielleicht Hass auf eine höhere Macht, wenn man gläubig ist. Ja. Aber wie projiziert man dann denn plötzlich auf andere Menschen, auch Menschen, die einem lieb und teuer sind?
Also der größte Hass, der kommt dann wieder zurück eben auf dieses Talent. Weil dann sagt man, warum bin ich denn gerade Musiker geworden? Mhm. Weil wenn ich jetzt Fußballer geworden war, dann hat die, also deswegen auch der Hass auf die Musik, die, was mir jetzt ja wieder zugute kommt, aber zu der Zeit war das einfach der größte Hass, warum, dass ich das gemacht habe, Selbstvorwürfe, warum hat ich nicht echt Konditor gelernt, und da findet man dann sehr, sehr viele, warum. Ich habe dann ja Chemobehandlungen gekriegt und so weiter, und danach im Laufe von der Reha habe ich das dann eigentlich erst richtig aufgearbeitet, wo ich mit meinen Talente abgerechnet habe.
Mhm. Also, Matthias, du hast dich in der schwersten Zeit deines Lebens zurückgezogen auf die Alm. Du wolltest niemanden sehen, du wolltest niemanden treffen, du wolltest mit deinem Leid selber abrechnen. Die einzige, die ein bisschen deine Seele berührt hat, war deine kleine Tochter. Und einmal in der Woche bist du nur runtergegangen ins Tal und hast das Nötigste eingekauft. Das muss ja eine schreckliche Zeit sein.
Ja, das klingt jetzt schon fast ein bisschen kitschig. Also ich habe mir in dem Sinn zurückgezogen, dass ich jede Minute genutzt habe für die Natur. Und nach meiner weiteren Diagnose, was geheißen hat, jetzt hat man wieder eine Chance, dass das besser wird. Da habe ich dann gesagt, ja, okay, Musik mache ich sowieso nie wieder, das geht nie wieder. Hauptsache ist, dass ich gesund wäre. Aber da habe ich dann meine erste Messe geschrieben eigentlich. Dann habe ich gesagt, das ist jetzt mein letztes Werk. Böhmermusikantenmesse, das ist genau da entstanden. Ja. Mhm. Und das ist auch, wenn man sie kennt und wenn man sie hört, die berührt ja nach wie vor sehr, sehr viele Menschen, wo sie aufgeführt werden, hört man das auch aus. Also man hört die Natur aus, man hört die Heimat aus, man hört die Klassik aus. Ich habe dann eigentlich mit dem Werk eigentlich abgerechnet, mit meiner Vergangenheit. Ich habe da alles reingebackelt. Und wegen der Kraft nochmal, logisch, die Tochter, die wurde noch nicht alt, gell? Also das, die gibt einem wahnsinnig viel Kraft.
Wie alt war sie?
4 Jahre, 5. Und dann wegen die Freunde oder Freundschaftskreis, so hart wie es klingt, aber es bleibt dann schlussendlich mit Ach und Krach noch vielleicht einer übrig. Mhm. Mit Ach und Krach einer, weil du, mir ist einfach ein Krätzen, wenn ich so sagen darf. Mir ist einfach ungut. Ich kann mich halt selber hassen für das, weil ich glaube, ich war da richtige, wenn man halt sagt, Krätzen. Ich war unzufrieden und habe jeden angeschnauzt, bin auch nicht unter die Leute gegangen, weil ich auch gewusst habe, die Leute reden viel und die Gesellschaft redet viel. Jeder backelt noch was dazu. Das habe ich dann auch müssen erleben. Wenn ich mal Zigaretten kaufen gegangen bin, dann hat einer gesagt, wie geht's dein Glas auf? Das haben sie schön gemacht. Dann habe ich gesagt, mir geht's gut, mach dir keine Sorgen. Und hab gar nicht diskutieren angefangen mit der, weil ich mir gedacht habe, das ist ein Ratschkattel. Vom eigenen Dorf soll sie echt sagen, weil die anderen denen ja wieder was dazu. Und im Endeffekt ist mir das wurscht. Also so ist man da halt drauf.
Eine schlimme Zeit hat der Matthias Rauch da eben mitgemacht. Emotional, aber auch finanziell ein totaler Niedergang. Darüber sprechen wir auch noch. Matthias Rauch bei uns in Steh auf Menschen heute. Wir haben jetzt einiges gehört, seine wirklich Hollywood-Film-Drehbücher. Aber zum Hollywood-Film gehört natürlich auch ein Happy End dazu. Das darf ich jetzt schon verraten, das gibt's. Das gibt's in mehrfacher Ausführung. Aber eben auch beruflich hat es eben zuvor extreme Probleme gegeben. Du hast eine eigene Firma gehabt, auch finanziell alles gepasst. Aber mit dieser Krankheit hast du dich nicht nur von den Menschen entfremdet, warst nicht nur eine Krätzen, wie du selber erzählt hast, hast nicht nur den Kontakt zu deiner Frau verloren, was schlussendlich auch in der Trennung gemündet ist, sondern es ist eben auch noch mit der Firma alles den Bach runtergegangen.
Ja, wenn man so schön sagt, im Leben, wenn, dann kommt es also vor. Mal innerhalb von diesen Jahren ist das dann halt auch durch mein Verhalten, dann durch meinen Frust. Und in diesen 3 Jahren haben wir gedacht, ich kann mich jetzt auch nicht irgendwie da nur im Wald verstecken, so quasi. Mhm. Bin dann wieder zu meinem alten Beruf zurück. Ein Dreivierteljahr oder fast ein Jahr bin ich beim Metzgerstock wieder gestanden. Also das war auch eine Überwindung, habe ich mir auch wieder abgefunden. Hat mir dann auch im Nachhinein wieder geholfen, weil ich habe dann noch mehr abschließen können mit dieser Musik, weil sonst ist man halt daheim, grübelt um sich und so bin ich ein bisschen wieder unter die Leute gekommen und so weiter. Bevor diese Diagnose gekommen ist, habe ich mir schon ein zweites Standbein aufgebaut durch mein Wiedertalent, durch die Kompositionen, durch die Arrangements und so weiter. Das ist dann immer mehr geworden. Und das ist dann auch durch meinen Bekanntheitsgrad vielleicht viel zu schnell groß geworden, die ganze Geschichte, wo ich dann eh schon eben vor der Diagnose noch Probleme gehabt habe, wie der Schaukel das jetzt alles. Da gibt es die Firma und jetzt muss ich mir dann schon irgendwann einmal entscheiden, wo die Reise hingeht. Mhm. Und bis dahin war eigentlich alles gut. Nur ab dieser Diagnose und ab dieser schlimmen Zeit, ich war noch schwer erreichbar, zum Teil gar nicht erreichbar. Ich wollte nichts mehr mit Musik zu tun haben. Er hat sich gefragt, was ist jetzt? Ich brauche nur Info oder nur Kleinigkeiten. Und eben diese Kleinigkeiten, die haben dann für einen in dieser Situation schon riesengroße Geschichten, wo ich sage, okay, lasst es mir sein, weil ich habe jetzt was anderes zum Denken, ich will da nichts da haben. Und dann macht man natürlich auch Fehler. irrsinnig schlimme Fehler. Durch dieses Trance-Gefühl, oder wie man das sagt, oder fast schon Rausch, weil man so einen Hass hat, ist einem dann alles wurscht. Also weder ein Steuerberater oder Finanzamt, das hat mich einfach nichts mehr erschrecken können, wo ich gesagt habe, jetzt ist es Wels, die Firma, wo man in dem Moment wirklich egal. Also das Finanzielle können wir offen und ehrlich drüber reden. Ich habe vor dieser Diagnose sehr, sehr gut verdient. Durch das, dass ich dann alles in Eigenregie auf eigene Kosten genommen habe, mit Therapien und Reha und die ganzen Sachen, ist das einmal alles schon verschwunden, was da mal gewesen ist. Dann hat man ja auch noch andere Existenzen gehabt, wo man hat müssen einen Kredit zurückzahlen für ein Haus und so weiter. Und das ist dann irgendwie alles den Bach runtergegangen, so schön langsam, weil es einem eben wurscht ist. Heute heißt es ja Modekrankheit.
Burnout.
Genau. Man ist ausgebrannt, nicht? Man lässt das alles über sicher gehen, ohne da jetzt drüber nachzudenken. Es geht dann eben alles in Brüche, ob das jetzt privat, familiär oder eben mit so einer kleinen Firma, das geht dann einfach so schön, aber sicher den Bach rein. In diesem Zustand, ja.
Hast du dann auch Rechte und so verkaufen müssen, oder?
Ja, ich habe ja, so gescheit war ich dazu mal schon, ich habe auf der anderen Seite ein Plattenlabel gegründet und auf der anderen Seite noch einen eigenen Verlag. Und das Plattenlabel, das habe ich dann verkauft. Aber das eigentliche Herzkind aus der ganzen Gründung, das gehört immer noch mir.
Also
das floriert jetzt wieder und an das habe ich mich geklammert. Das war einfach dieser Ursprung, dieses Herzblut, was man da reingesteckt hat, das habe ich mir nicht nehmen lassen. Ja.
Also wir hören schon, es floriert wieder, das Positive, der Aufschwung, die Rückkehr, das hört man jetzt schon raus. Ja, und wie es dazu gekommen ist, was vielleicht auch ausschlaggebend dafür war, dass dieses Leben, das zuerst immer mehr den Bach runtergegangen ist, wieder einen Aufwärtstrend erfahren hatte, darüber sprechen wir noch.
Matthias, du hast mir erzählt, so schnell das schlimme Schicksal gekommen ist und diese grauen, schwarzen Wolken, so schnell ist dann auch die Sonne wieder zum Vorschein gekommen. Wann war es das erste Mal, dass du wieder die Tuba an den Lippen gehabt hast?
Diese Blockade hat ja dann also fast 3 Jahre angehalten, dieser Hass, wo eben, wie gesagt, Musik überhaupt kein Thema mehr in meinem Leben gespielt hat. Also auch im Nachhinein kommt man dann drauf, das hat es aber dann auch wieder gebraucht, das Ganze, um endgültig abzuschließen, um das andere dann wieder hervorholen zu können, weil dann irgendwie echt was gefehlt hat, anscheinend. Weil es ist dann wirklich, ich habe keine Millimeter Heilung gehabt, auch von den Ärzten. Ich habe dann schlussendlich einmal einen angesprochen und gesagt, ich gehe jetzt da nicht aus, bevor dass man nicht die Wahrheit sagen, weil man kriegt ja das dann mit, wenn sie so untereinander reden und so. Wo ich gesagt habe, habe ich jetzt eine Chance oder nicht, ob diese Fletschen, was mir da im Gesicht da hängt, ob das jemals nochmal weggeht. Und der hat mir dann gesagt, ja, irgendwie dauert das schon alles zu lange. Und dann habe ich eigentlich nach dem, habe ich dann komplett abgeschlossen gehabt mit dem, habe mich damit abgefunden, dass ich gesagt habe, ja, dann bin ich halt jetzt mein ganzes Leben so. Und ab dem Moment, komischerweise, hat dann ein Heilprozess angefangen, der was irrsinnig schnell gegangen ist. Also ich habe dann auch wieder unbewusst wieder irgendwo einmal ein Gefühl gespürt in meiner rechten Wange oder Lippe. Und dann hat mir auch irgendwas dann wieder hingetrieben, dass ich in mein hintersten Eck, wo meine Mundstücke gelegen sind, Instrumente habe ich ja keine gehabt, da wo ich dann irgendwann einmal das Mundstück zur Hand genommen habe und einfach nochmal probiert habe. Das war dann auch wieder frustrierend, weil da ist man benannt wie ein 5-jähriges Kind, das was das dann in der Hand gehabt hat. Und dann ist das wochenlang so dahin gegangen. Hat mir dann über ein Didgeridoo, was ich mir gekauft habe, wieder ein Gefühl erspielt. Hat mir dann Didgeridoo-Spielen angeeignet. Durch das ist innerhalb von einem halben Jahr, Millimeter für Millimeter, diese Nervheilung wieder zurückgekehrt.
Mehr oder weniger auch wie Massage, Didgeridoo,
ja, genau.
Oder so, das Vibrieren und so.
Das haben wir dazu mal schon, das hat mich auch interessiert, das wollte ich immer schon. Und auch durch diese heilenden Kräfte, was ja diese Aborigines voraussagen, habe ich halt gesagt, ja, ich probiere es einfach, kann nichts passieren.
Hast du im Unterbewusstsein eigentlich selber deine eigene Therapie entdeckt,
ja. Damit
dein Traum wieder in Erfüllung geht, zu musizieren?
Kann man sagen, genau so ist es gewesen. Also unterbewusst habe ich mich dann selber ausgetrickst, so quasi meinen Hass einmal beiseite geschoben. Und ja, das Lichtl ist dann relativ schnell aufgegangen. Innerhalb von einem halben Jahr habe ich dann eigentlich fast wieder so Tuba spielen können wie davor. Der Außenstehende, der kennt das halt überhaupt nicht, die sagen, du spielst wie früher. Ich muss noch für mich selber natürlich mehr Aufwand und habe natürlich einen Technikwandel in mir selber vorgenommen. Jetzt bin ich eigentlich da, früher, wo ich das Talent war und wo alles verloren gegangen ist, jetzt bin ich eigentlich da gewesen dann, wo ich habe müssen üben, einmal 3-4 Stunden, dass ich wieder
5 Stunden, 2 Stunden.
Genau, dass ich mir Gedanken gemacht habe, wie geht das jetzt am besten und so.
Aber Matthias, das muss ja ein unbeschreibliches Gefühl gewesen sein, wenn du einmal mit dir zufrieden warst dann. Wie du das erste Mal wieder mitgespielt hast beim Konzert, da muss doch der Himmel aber geflogen sein vor lauter Freude und Dankbarkeit.
Nein, eigentlich nicht. Der Himmel ist, glaube ich, mehr runtergefallen bei dir um mich herum. Für mich war es dann ab dem Moment schon wieder normal, weil ich bin eigentlich ein Perfektionist. Mhm. Also ich bin mit mir selber nicht zufrieden, weil da gibt es immer noch was, was man anders machen könnte. Also ich habe mich schon gefreut, aber mehr gefreut haben sich die um mich herum, glaube ich.
Dass die Kretzen, Matthias, verschwunden ist.
Ja, genau.
Dass die Kretzen verschwunden ist und man ist selber eigentlich ganz ein anderer Mensch geworden durch das. Also ich gehe jetzt anders durch die Welt, wie jeder Vorgang, Gott sei Dank.
Mhm. Hast du auch gelernt, wieder nicht zwischen die Stühle dich zu setzen, sondern auf die Stühle?
Ja, sehr wohl. Also das ist ganz komplett andere Menschenkenntnis. Man checkt sofort, ob einer jetzt zu dir passt oder nicht passt, nach 2 Minuten. Dann das Zweite ist natürlich das Geld. Geld ist wichtig, dass man es hat, aber es ist jetzt kein Muss im Leben, oder? Man braucht Geld, dass man heutzutage über die Runden kommt, aber viel haben müssen ist einmal totaler Blödsinn. Und glücklich sein ist ein ganz eigenes Thema, da muss man aber selber hart daran arbeiten, weil das ein weit gefächertes Spektrum ist, oder?
Bist du glücklich, Matthias?
Ja, sehr.
Sehr schön. Das ist die schönste Aussage, Matthias.
Und was zu diesem Glück noch ganz besonders beigetragen hat, wird uns der Matthias Rauch noch erzählen, aber auch, warum er sich in den ganzen dunklen Jahren so schwer mit Mitleid getan hatte und wie er nach seinen Erfahrungen selbst mit Betroffenen umgehen würde. Matthias Rauch, du hast erzählt, der Moment, ab dem du akzeptieren hast können, dass du wahrscheinlich für den Rest deines Lebens eine halbseitige Gesichtslähmung haben wirst müssen, das war der Turning Point sozusagen. Ab dem Moment ist wieder aufwärts gegangen. Ab dem Moment ist das auch mit dem Hass auf die Welt besser geworden. Überhaupt mit Mitleid hast du, glaube ich, immer sehr schwer umgehen können.
Schulterklopfen war in dem Moment das Schlimmste, weil jeder klopft da auf die Schulter und sagt eben, ja, wenn es einer schafft, wärst du wohl du es jetzt schaffen. Du bist ja schon so erfolgreich gewesen und das schaffst du schon. Ja. Es ist Druck, der Mund ist gut, aber ich kann es absolut nicht mehr hören, weil der weiß nicht, wie es mir da innen, im tiefsten Inneren einfach geht. Gell?
Matthias, wenn du jetzt in einer anderen Situation bist, wo zum Beispiel ein lieber Freund von dir ganz was Schweres zu tragen hat oder eine Freundin, was würdest du machen jetzt als gereifter Mensch? Wie kann man einem Menschen Trost spenden?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man dann einfach so Mensch sein lässt, wie er ist. Und das muss da der Mensch selber sagen.
Ich könnte mir vorstellen, dass eine ruhige, stille Umarmung mehr Kraft gibt wie Ratschläge, oder?
Ja, ja, viel, viel mehr. Deswegen habe ich vorher gesagt, dieser erste Arzt und der letzte auch, muss ich sagen, der was mir als erstes einmal seine Hand auf die Schulter aufgehalten hat und mir mal hergedruckt hat, wenn der sagt, ich mache da das oder wir schaffen das, dann habe ich auch alles gesagt. Zum Beispiel, ich habe zu dieser Zeit leidenschaftlich geraucht. Der hat gesagt, du tust jetzt einmal dein Leben ganz genauso weiterführen, weil sonst hast du ja wieder eine Belastung. An dem werden wir jetzt nicht sofort sterben, wenn du davor geraucht hast, brauchst du nicht von heute auf morgen lassen. Das Rauchen habe ich dann danach lassen, weil es mir selber nicht mehr getaugt hat. Aber in dem Moment hat er mir diese Belastung auch einmal beiseite gelegt. Mhm. Mir hat es gut getan, wenn einer gesagt hat, gehen wir mal 3 Tage in den Wald oder in die Natur. Oder magst du mit, gehen wir auf den Gipfel oder so. Wir brauchen nichts reden, genieß es. Und das war besser gewesen, wie jeder Schulterklopfer und du machst es schon und wie geht's da?
Und ich bin bei dir, gell?
Ja.
Erzähl uns von deiner Tochter, eine super Musikantin.
Die hat mein
Talent
doppelt in die Wege gekriegt. Also habe sie dann mit Absicht nie zu irgendwas gedrängt, bis heute nicht. Und studiert in Innsbruck Klavier und Klarinette, sehr erfolgreich. Und ich habe bekannte Künstlerin schon mit ihrem Eltern, aber wo die Reise hingeht, das muss sie dann für sich selber wissen, ohne Vorgaben von mir auf jeden Fall.
Trotzdem hat man da Angst, dass sie in die gleiche Talente-Röhre reingedrückt wird, von wem auch immer, wie es dir eben selber passiert ist?
Das ist sehr, sehr groß, ja. Mhm. Also das gebe ich ja ganz offen und ehrlich zu. Das ist ja eine von den größten Ängsten, was ich für sie da jetzt mittrage. Obwohl, man muss selber draufkommen, das gehört auch dazu, zu der Jugend.
Jetzt hast du nach dem Niedergang gesundheitlich wieder in die Bahn finden dürfen, auch finanziell. Und auch das Herz hat einiges wieder bekommen.
Ja, man hat dann einmal durch diese ganze Frustphase genug von allem. Ich habe eine Scheidung hinter mir. Und natürlich gibt es auch sehr, sehr viel Kraft, wenn man sich dann wieder entscheidet für eine fixe Beziehung. Und das habe ich, Gott sei Dank, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass meine liebe Ramona mich da sehr, sehr unterstützt. Und das ist ja nicht einfach, sage ich jetzt einmal, dass das einer so verstärkt, dass er jetzt ist, weil ich bin jetzt eigentlich weiter wieder vor von meinem Bekanntheitsgrad. Mit dem muss man natürlich auch umgehen, weil es sich immer noch mitrat. Wir haben ja auch oft diese Diskussion, wo sie sagt, wie haltest du das aus? Ich halte es eben leicht aus durch diese ganze Erfahrung aus diesen Jahren vorher und ich weiß jetzt einfach anders damit umzugehen. Also ich bin geerdet, das sagen wir mal so.
Also du hast dich selbst wieder herausgezogen? Vielleicht auch etwas, Marianne, wo Sie jetzt viele denken, okay, der Matthias, der hat einiges geschafft, ich will zumindest was Ähnliches schaffen.
Ja, Gott sei Dank gibt es ein Happy End. Und ich habe mir gedacht, die böhmische Liebe hat so viele Menschen, macht die glücklich. Und ich könnte mir vorstellen, dass die viele auch anhören, wenn sie verliebt sein. Das spielen wir jetzt, oder Rainer?
Das ist sehr gut.
Nämlich für die Ramona, weil wir froh sind, dass es im Matthias wieder so gut geht.
Super, danke, gefreut mich.
Und mit diesem Stück feiern wir das Leben, oder Matthias?
So ist es, darf ich sagen.
Dir jedenfalls, Matthias Rauch, vielen, vielen Dank fürs Kommen, dass du bereit erklärt hast, auch diese ganz persönliche Geschichte uns und in dem Fall ganz Tirol anzuvertrauen.
Ja, danke, gefreut mich, war sehr, sehr angenehm, ein super nettes Gespräch, danke für die Einladung. Alles Gute, lasst euch es gut gehen und niederdrucken lassen vor der ganzen großen, weiten Welt. Macht es gut, danke.
Und jetzt eben die böhmische Liebe von Matthias Rauch.